herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie da sind. Und was für ein Knaller, dass er da ist. Weltstar Christopher Burke, Lady in Red, Don't Pay the Ferryman, Spanish Train. Wahrscheinlich reichen die Titel. Und schon haben Sie alle Melodien und vielleicht auch Bilder im Kopf von damals, als wir in den 80ern zum ersten Mal gehört haben. 50 Jahre dauert die großartige Karriere jetzt schon. Und gestern kam das Jubiläumsalbum raus. Im November hier bei uns im Norden. Im Oktober startet die Tour. Und jetzt ist er bei uns. Great pleasure. Welcome, Christopher Burke.
Es ist wunderbar, hier zu sein, wieder in Hamburg.
Das freut uns sehr, dass Sie im Norden sind. Sie lieben ja auch den Norden.
Oh yes, a wonderful part of the world.
Ja, ein wunderbares Fleckchen Erde. Aber ich habe gerade schon gesagt, ich habe mehr von Deutschland gesehen als ganz viele Deutsche. Ich komme seit 40 Jahren her. Nee, 50, muss ich korrigieren.
Stimmt, Sie haben ja auch wahnsinnig viele Fans in Deutschland. Ne? Von daher auch so eine große Deutschlandliebe entstanden über die Jahre.
Well, to have a long career, I think there's two things you have to have. Obviously, your voice.
Du brauchst zwei Dinge für eine lange Karriere: die Stimme, ich hoffe, die ist okay, und die Gesundheit. Aber noch wichtiger: überall wollen die Leute mich sehen und hören, besonders in Deutschland. Aber die Fans sind auch sensationell. Und ich nutze mal die Gelegenheit. Vielen Dank für die jahrelange Liebe und Unterstützung. Ohne euch täte ich nicht,
was
ich heute tue.
Das haben Sie sehr schön gesagt, und das ist zu Herzen gehend. Und ich glaube, das ist auch, was die Fans so sehr lieben an Ihnen, dass Sie so nahbar sind. Sehr bodenständiger Mensch, liebevoller Mensch, der sehr umarmend und umärmelt ist in der Musik, aber auch als Persönlichkeit.
Thank you very much. Yeah. Well, you know, I've been very lucky.
Ich habe halt sehr viel Glück gehabt. Wir sind in einem ganz schwierigen Geschäft, das muss man schon klar sehen. Und es gibt eigentlich nur einen Christopher Burke, der die Musik macht, der die Vocals macht, der keine Noten lesen kann. Das kommt alles von da oben, die Konzerte im Fernsehen und so weiter. Aber ich habe halt wirklich Glück gehabt. Es gab schwierige Augenblicke, schwierige Phasen. Aber das ist der beste Job, wenn du Leute glücklich machen willst.
Wir freuen uns, dass Sie da sind, jetzt hier bei uns und uns glücklich machen. Und unsere Zuschauer, wir reden über Ihr Leben. Wie gesagt, 50 Jahre Karriere auf der Bühne. Sie feiern Ihr Jubiläum und wir feiern Sie. Haben Sie einen Hund als Familie?
We had a beautiful dog, a black Labrador for 16 years.
Einen schwarzen Labrador, 16 Jahre lang. Millie, mit großen braunen Augen, und meine Kinder sind mit ihr groß geworden. Und die Leute sind stehen geblieben in der Straße und dachten, hallo, was für ein schöner Hund. Aber sie hat uns leider verlassen. Kein Nachfolger.
Ist wahrscheinlich auch nicht leicht mit ihrem Showleben, wo sie oft nicht zu Hause sind. Irgendeiner muss sich immer um den Hund kümmern, ne?
Ja, meine Frau ist ja zu Hause. Als wir drei kleine Kinder hatten zu Hause, gerade die Tochter, die hatte dann mal Welpen irgendwann.
Und
dann ist sie nicht klargekommen mit ihm. Sie war eine Dame.
Sie haben vorhin gesagt, dass Sie Deutschland sehr gut kennen. Was Sie offensichtlich nicht so gut kennen, Christopher Burke, sind die Verkehrsregeln bei uns. Wir haben ein Foto gefunden, das zeigen wir mal eben. Und auf diesem Foto sieht man, dass Sie abgeschleppt worden sind. Was ist passiert?
Oh, the engine blew up.
Das war ein Motorproblem. Der Motorkühler kochte und wir waren unterwegs zu mehreren und dann stotterte das so. Mein Schwiegersohn, der gefahren ist, der hier auf dem Bild, das war sein erster Arbeitstag. Hier, der Abschlepper. Und der hat seine Mama angerufen. Du glaubst gar nicht, was mir passiert. Ich schleppe Christopher Burke ab.
Hatte er Sie denn auch erkannt oder war er zu jung?
No, he didn't. Different generation, but
andere Generation, aber als er das Foto dann der Mama geschickt hat, hat sie sofort gesehen.
Das ist eine Geschichte fürs Leben, die er da erlebt hat. Sie sind zwar, ich mache erstmal das Aktuelle, was heute sonst noch am Tag passiert ist. Ah nee, Quatsch. Der Clip kommt jetzt. Und zwar werden wir mal kurz erzählen, wer Christopher Burke eigentlich ist.
Sänger, Songwriter, Weltstar. Christopher Burke damals und heute. Weit über 300 Songs hat der Geschichtenerzähler aus Irland produziert, darunter zahlreiche Ohrwürmer. Seine einmalige Stimme geht unter die Haut. Bodenständig und nahbar, auch das ein Geheimnis seines Erfolgs. Lady in red is dancing with me. Chris de Burgh blickt auf eine einzigartige Karriere mit 45 Millionen verkauften Platten auf der ganzen Welt und mehr als 200 Gold- und Platinauszeichnungen. Dieses Jahr feiert er 50. Bühnenjubiläum. Sein Antrieb?
Wir haben nur ein Leben und ich will das Beste draus machen.
Und das tut er.
Es ist sehr schön, wieder in Hamburg zu sein.
Wir freuen uns auch. Chris de Burgh.
Ja, immer wieder schön, die alten Bilder zu sehen. Ich meine, Sie sagten gerade nur ein Leben, aber Erfolg für drei.
It's amazing, actually. I still got most of my hair.
Das ist schon verrückt. Ich habe auch noch die meisten Haare auf dem Kopf. Und wenn ich diese Bilder sehe, dann denke ich, Mensch, du hast doch wirklich Schwein gehabt und viel Glück, gerade hier in Deutschland. Eine so loyale Fanbasis. Ich komme gerne her, auch mit der Familie im Urlaub, auch mit Freunden, weil in Baden-Baden, in Heidelberg, im ganzen Land. Es ist schon ein ganz besonderes Land. Wenn du hier lebst, machst du dir das nicht so bewusst wahrscheinlich. Aber wenn ich hier die Autobahn runterfahre und ich sehe die Verkehrsschilder, okay, dann und die kleinen Orte, wunderbare.
Das klingt fast, als wäre Deutschland so eine zweite Heimat geworden für Sie.
It has become so, yes.
Ist so geworden, in der Tat. Ich muss aber auch sagen, ganz am Anfang hatten wir eine Nachricht kurz aus dem Libanon. Da bin ich seit 30 Jahren immer wieder mal. Viel Fernsehauftritte, Konzerte, zwei im Juni noch dieses Jahres. Und das zerbricht mein Herz. Bricht mir das Herz zu sehen, was da passiert. Ich habe einen Song gemacht, der heißt Borderline. Am 3. Oktober 1990 habe ich den am Brandenburger Tor gesungen auf Einladung von Kanzler Kohl. Und da ist eine Zeile drin über die Soldaten, das sind doch nur Jungs. Und die werden nie wissen, wie Menschen nach dem Krieg sich noch fühlen werden.
Sie erwähnen gerade 1990, Kanzler Kohl hatte Sie eingeladen zum Tag der Einheit. Wir hatten ja gerade 3. Ja, Oktober und wieder Tag der Einheit. Das muss ein sehr besonderer Moment gewesen sein für Sie, dass Sie da eben als ausländischer Künstler, als irischer Künstler eingeladen worden sind, um diesen historischen Moment zu erleben.
It was an extraordinary
evening. Das war es auch, ein ganz unglaublicher Tag. Nach meinem Auftritt, da waren mehr als 1 Million Menschen in der Innenstadt von Berlin. Da habe ich Kollegen gesehen und die haben gesagt, komm mit, ich glaube zum Reichstag wollten die. Die wollten ein Glas Champagner trinken und die wussten gar nicht mehr. Und ich war halt sehr klein und bin in der Menschenmenge untergerufen. Wo seid ihr denn? Ich habe eine halbe Stunde gebraucht, um durch die Menge zum Reichstag zu finden. Ich habe die Leute gefragt, wo ist der Reichstag? Also,
aber wenn Sie Leute so ansprechen, die erkennen Sie doch bestimmt, weil ich finde, Sie haben sich in all diesen Jahren wirklich nicht doll verändert und Sie sehen immer aus, wie Chris de Burgh immer schon ausgesehen hat.
Yeah, well, I guess this is who I am. Yeah, but I've been very fortunate.
Schön, wenn das so ist. Aber wie gesagt, ich habe eben auch viel Glück gehabt, gesund zu bleiben und Spaß zu haben an dem, was ich tue. Das ist ganz wundervoll. Aber das Singen ist auch wirklich ganz toll, ist eine Medizin. Dieses neue Album 50, für mich was ganz Besonderes, zu hören, wie die Stimme sich auch verändert hat, wie die Karriere sich entwickelt hat. Und einige der Songs sind eigentlich ganz überraschend, jetzt zu hören. Jemand, der an die Rechte der Frauen glaubt, und das bin ich sehr dezidiert. Ich war im Iran der erste Westliche, der eingeladen wurde, westliche Künstler, zu einem Auftritt dort durch den Islamischen Rat. Und zu sehen, wie die Frauen dort unterdrückt werden, das ist ganz unglaublich, wie in Afghanistan. Die müssen entscheiden können, was sie tragen wollen, was sie auf dem Kopf haben wollen, welche Bildung sie wollen. Der Keeper of the Keys ist ein Song auf dem Album. Sehr, sehr starkes Lied. geht. Die Leute denken, ich singe den ganzen Abend lang Lady in Red, aber da sind einige sehr starke Songs dabei.
Sie waren ja auch schon direkt 1979 im Iran, direkt nach der Vertreibung des Schahs. Also sehr früh, als der Iran-Persien noch ein ganz anderes, sehr liberales, freizügiges Land war.
Well, it was, as always, the people were lovely.
Es ist halt immer so. Die Menschen sind wunderbar. Und in diesen Fällen, jetzt ist es viel zu schwierig, dorthin zu gehen, was da auf der internationalen Bühne passiert. Aber die Menschen sind doch ganz wunderbar. Und die Orte, die ich besuchen durfte, ich bin zweimal um die Welt gereist, mehrmals in Australien, China, Amerika, überall ganz wunderbar. Und die Menschen sind immer wieder die Menschen. Die wollen alle glücklich sein.
Ihre Lieder machen glücklich und deshalb sind sie wahrscheinlich auch so wahnsinnig erfolgreich. Das ging vor allem ja Mitte der 80er Jahre los mit Don't Pay the Ferryman und wir hören einfach nochmal in die größten Hits rein. Wahnsinn, die Songs meiner Jugend, die liefen rauf und runter damals in den 80ern im Radio. Auf jeder Party wurden sie gespielt. 82 war Ferryman und damit wurden sie zum Weltstar. Wie hat sich das angefühlt, auf einmal so big zu sein?
Well, it's funny you should say overnight star because...
Ja, so über Nacht von heute auf morgen. Ich habe den ersten Vertrag gemacht, 1974. Das war doch nicht so über Nacht. Dann kam Spanish Train, ein Riesenerfolg in Kanada, in Südafrika und Schweden, Norwegen. Das war, als ob überall dann die Lichter angeknipst wurden. Dann kam Ferryman, High of Emotion, ein Riesenerfolg. Das war wie eine Laufbahn. Ich habe 12 Jahre nichts verdient, allen nur Schulden, bei allen nur Schulden gehabt. Ich kenne auch die dunkle Seite dieses Geschäfts, das muss man ganz klar sehen. Deswegen freue ich mich so über den Erfolg.
Haben Sie denn dann, weil Sie die schlechten, die Dark Sides kennen, ein ganz anderes Leben gelebt, als Sie dann auf einmal den Erfolg hatten und sich alles leisten konnten und überall eingeladen waren und überall hinfahren und fliegen konnten?
No, nothing changed really.
Nein, da hat sich eigentlich nichts geändert. Dass ich erfolgreich war, bedeutete, dass ich auch weitergeben konnte, teilen mit Freunden und der Familie. Und ich bin als Kind zum Beispiel nie in Urlaub gefahren. Ich war auf einer Schule, ab dem Alter von 7, einem Internat. Ich war der kleine Chris, der Christopher, der Kleinste. Ich wurde natürlich gemobbt, alles Mögliche. Das war nicht so lustig. Und die Eltern waren in Afrika damals, in Argentinien geboren. Sie lebten in Afrika, dienstlich bedingt. Du machst dir keine Freunde, du bist nie irgendwo lange genug. Und heute habe ich da sehr, sehr viele gute Freunde, kann ich schon sagen. Ihr müsst mal nach Irland kommen. Guinness, eine Anekdote. Wenn einer 8 Liter Guinness trinkt, 8 Pints, sagen wir, dann sieht er die Kleinen nicht mehr so.
Weil Sie gerade sagen Guinness, das ist ja sowas, woran man denkt, wenn man an Irland denkt. Man denkt an Christa Burke, man denkt an Guinness, man denkt an Whisky. Aber, und jetzt werde ich Sie überraschen, Christa Burke, für Whisky muss man gar nicht mehr nach Irland. Denn auch bei uns gibt es jetzt Whisky. Wir machen Ihnen Konkurrenz, und zwar hier im Norden.
Gereift in Sherry- und Eichenfässern, goldgelb und leicht ölig. Das ist der Single Farm Whisky von Jan Hinrichsen. Alles von einer Farm ist äußerst selten. Die Idee stammt aus den USA und das wiederum hängt damit zusammen, dass Urahnen der 400 Jahre alten Hofstelle in Kleindunsen auf Föhr dorthin auswanderten.
Mein Uropa 1864 ist Baumfäller in den USA gewesen. Mein Vater ist dort drüben geboren in der Bronx. Und meine Tante merkte noch Kühe im Hudson Valley. Ja, und vor Jahren haben wir die da besucht. Und auf der Nachbarfarm haben wir eine Farm quasi entdeckt, die dort Whisky produziert. Auch quasi die ganze Produktion abbildet. Vom Anbau bis zum fertigen Produkt. Und das fand ich sehr beeindruckend.
Denn alles, was er zum Brauen braucht, gibt es auch auf seiner Farm. Auf dem ehemaligen Heuboden melzt er jetzt Biogerste aus eigenem Anbau. Dazu gibt es weiches Inselwasser und eine spezielle Nordseebrise.
Die Gerste wird direkt in einem Deich angebaut. Die ist natürlich viel salzhaltiger wie normalerweise. Und diese Fenster, die sind weiß im Oktober. Also so viel Salzgehalt ist hier hinterm Deich.
6 Tage muss die Gerste keimen, darren, brauen und gären.
Ja, auch lecker.
Die Bierwürze verwandelt die Kupferbrennblase dann in Hochprozentiges.
Wir sind hier mit unseren Vorfahren schon über die Felder gelaufen, haben die Erde gefühlt. Wir beißen in die Körner, ob die reif sind, fühlen und riechen das Heu. Und wir arbeiten mit unseren Sinnen. Und die brauchen wir jetzt auch für die Produktion unseres Whiskys.
Weil die eigenen Sinne allein nicht ausreichen, um Kunden zu gewinnen, lässt Hinrichsen seinen Whisky jährlich von einer Expertin testen. Julia Nornay reist als Spirituosenberaterin seit 22 Jahren um die Welt.
Es geht hier gar nicht so sehr darum, dass Tasting Notes sozusagen aufgeschrieben werden, sondern es geht mehr um die Entwicklung des Whiskys im Fass. So dass, wenn ich das nächste Mal wiederkomme, dass ich erkennen kann, wie sich der Whisky wirklich entwickelt hat und wie er gealtert ist.
In 4 Tagen testet sie 250 Whiskyproben. Denn so viel Fässer lagern mittlerweile auf dem alten Heuboden. Sohn Jonas wundert sich, dass die Testerin den 54-prozentigen heil übersteht.
Ich glaube, das ist ein anstrengender Job und man muss aufpassen, dass man nüchtern bleibt.
Vor 20 Jahren wäre ich vielleicht nach 20 Proben platt gewesen, aber man wächst ja mit seinen Aufgaben. Also es ist nicht nur die Leber, die wächst, also die wächst bei mir hoffentlich nicht.
Weil Hinrichsen für seinen Bio-Whisky 200 Euro je Liter verlangt, muss die Qualität stimmen. Etwas mulmig ist ihm bei dem Gedanken, dass die Beraterin irgendwelche Mängel entdeckt. Aber
mir ist gestern ein bisschen auch der Atem weggeblieben, als sie das schon angedeutet hat, dass sie sehr zufrieden ist. Solche beruhigenden Momente brauche ich ab und zu mal.
Gut 700.000 Euro hat der ehemalige Milchbauer in seine Destillerie gesteckt. Auch damit seine 3 Kinder auf Föhr eine Zukunft haben und nicht auswandern müssen wie ihre Vorfahren.
Ich habe natürlich gedacht, das ist schon wieder eine Menge Arbeit, die da auf uns zukommt. Aber an sich ist das, finde ich, eine total coole Idee. Also, weil wir ja auch immer mit Geschichte schreiben können, ist das einfach, ich finde, rundum Paket.
Gewonnen haben sie schon einen Preis in Nachhaltigkeit für ihren Single Farm Whisky aus Föhr.
Whisky aus Föhr. Würden Sie den gerne mal probieren, Christa Berg?
I'd like to taste it, but I'm not much of a whisky drinker.
Probieren ja, aber ich bin kein großer Whisky-Trinker. Ich habe einen ziemlichen Weinkeller. Ich mag Wein. Hier die Rieslinge, Bacchus, Müller-Thurgau in Deutschland. Aber da ist schon was Interessantes dran. Der irische Whisky wird mit E geschrieben, EY. Das grenzt ihn ab von Whiskys aus der ganzen Welt. Nur der irische Whisky.
Dankeschön, wieder was gelernt. Den Fehler werde ich auf jeden Fall nicht machen. Sie sind Ire, aber Sie sind, haben es gerade vorhin, glaube ich, auch gesagt, gar nicht in Irland geboren, sondern in Argentinien. Ihr Vater war Diplomat, Sie sind dann in Namibia und Zaire aufgewachsen und dann erst mit 11 Jahren nach Schottland gekommen, aber dann gleich richtig, Entschuldigung, nach Irland gekommen, aber dann gleich richtig, Sie sind Schlossherr oder Sohn geworden. Yeah. Wie war das, diese Zeit im Schloss in Irland?
Ja, yeah, that's right. Well, we moved in just before Christmas.
Wir sind kurz vor Weihnachten da eingezogen. Da gab's kein Licht, da gab's keinen Strom, keine Möbel, keine Heizung, gar nichts, kein Wasser. Und wenn du Wasser wolltest, musst du in den Keller gehen und dir was pumpen, stundenlang. Für einen Eimer, 20 Minuten pumpen. Und für einen Jungen wie mich, wir schliefen auf dem Boden, war das total spannend, ein Abenteuer. Nach 2-3 Jahren, wir waren ja auch gleichzeitig da ein landwirtschaftlicher Betrieb und ich der Sohn, haben ein kleines Hotel da aufgemacht. Und abends gab es kein Internet, kein Fernseher, also habe ich Gitarre gelernt. Mit 13, 14, da lernst du Mädchen kennen, wenn du in dem Alter was spielen kannst. Und da war ich der Entertainer. Aber ohne das Schloss, wenn mein Opa das nicht gekauft hätte, wäre ich nicht hier heute. Ich habe damals gelernt, für Menschen und vor Menschen zu singen und zu spielen. Es ist viel schwieriger, einen Auftritt hinzulegen vor 12 Leuten als vor 125.000. Das habe ich auch mehrfach getan. Hier, ganz in der Nähe, vor 2 Jahren. Das ist schwieriger, wenn die Leute ins Gesicht starren.
Sie sind ja, weil die Eltern aus dem Schloss dann ein Hotel gemacht haben, dann auch aufs Internat gegangen. Und da haben Sie ja so das erlebt, was Sie auch schon vorher erlebt hatten, dass Sie sich immer wieder neu Freunde finden müssen und auch neu in Gruppen einbringen müssen. Und das war ja nicht leicht, auch die Kindheit und die Jugend als kleiner Junge. War die Musik auch sowas wie eine Rettung?
Eigentlich ja, so gesehen. Als ich 12 war, bin ich auf eine Public School, Marlborough College, und in Irland. Und damals explodierten die Beatles, die Stones, Bob Dylan. Das war eine spannende Zeit. Und ja, ich bin in einige Bands reingegangen, schlechte Bands, aber musste ja lernen. Und an der Uni dann in Dublin, Trinity College war das, ganz witzig, der erste Song auf dem Album hier, da hatte ich schon mit einer Theatergruppe zu tun und einen Abend habe ich diesen Song gespielt. Und nach dem Auftritt, da gab es auch Sketche und Comedy und so, kamen zwei Mädchen zu mir und sagten, was hast du da gesungen, wie heißt der Song? Sutton Green Shutters Why heißt das. Ja, wir mussten weinen. Und dann war ich sprachlos, dass sie so emotional reagieren darauf. Und da ist mir auch bewusst geworden, was du versuchst, ist in einem Song Emotionen rüberzubringen. Und nach der Uni, da war ich ein ziemlich naiver Typ, ich kannte vom Musikgeschäft nichts, war dann 2,5 Jahre in London, um überall die Klinken zu putzen, an die Türen zu klopfen. Kein Glück. Habe alle möglichen Jobs gemacht, um Geld zu verdienen, um in London bleiben zu können. Und dann hatte ich Glück plötzlich, da war der Plattenvertrag da. Das muss ich erzählen, war ganz witzig. Der erste Hit kam mir in Südamerika, ein ganz großer Hit, 3 Monate Nummer 1. Und habe gesagt, jetzt wirst du über Nacht Weltstar. Aber so läuft das nicht.
Es hat noch ein paar Jahre dann gedauert, aber immerhin, dann hat es ja geklappt.
Es hat sehr lange
gut, dass Sie dran geblieben sind und dass diese Power of Emotion, was Sie da gespürt haben, auch zu Ihrer Stärke gemacht haben und weiter solche Musik gemacht haben, die Menschen berührt. Und das Schöne ist, Sie haben jetzt zu Ihrem Jubiläum, zu 50 Jahre Christa Berg, ein Album rausgegeben und haben da Songs, die Ihnen viel bedeuten, draufgepackt. Wie haben Sie die Auswahl getroffen?
Well, they come from 24, I think, albums that I've recorded.
Das ist ein bisschen die Essenz von 24 Albums. Ich habe ja noch 330 Songs mehr geschrieben. Mhm. Und aus jedem Album einen Song auszuwählen, ist nicht so leicht. Da braucht man einen klaren Grund, dass man sagt, gut, entweder wie der Song geschrieben ist oder wie er aufgenommen ist. Der erste, den ich erwähnt hatte, ich konnte es gar nicht glauben, da hat ein Orchester meinen Song am ersten Tag im Studio, höre ich ein Orchester mit einem Song, der mir so sehr wichtig ist. Ganz einfache Wahrheiten in den Texten. Das war der Frontsong einer BBC-Kampagne für Afghanistan. Da wurden 50 Millionen zusammengebracht für eine Bevölkerungsgruppe in Afghanistan. Und in Wiesbaden, wann war ich? Da werde ich einige Songs von diesem Album singen. Ich weiß jetzt nicht, ob es am 18. oder am 19. ist. Das ist keine Compilation, sondern eine persönliche Auswahl.
Was mich gewundert hat, dass Lady in Red nicht drauf war. Mein Lieblingssong und der von vielen anderen Er ist drauf, aber als Bonustrack. Nicht so richtig, er hat es nicht so richtig ins Hauptfeld geschafft. Oder ist er so als Zugabe gemeint? Warum?
Because there's actually a trilogy, three songs. At the end of that album.
Das gilt für drei Songs. The Leader, The Vision, What About Me. Die wollte ich am Ende haben. Und das sind so starke Songs. Die musste ich einsetzen. Aber ja, Lady als Bonus-Track, sie haben mich überredet. Ich wollte das nicht. Ich mag natürlich diesen Welthit enorm. Aber ich wollte nicht, dass die Leute denken, jetzt kommt hier nur I'm Missing You, Lady in Red und so weiter. Es war eine sehr persönliche Auswahl.
Es war natürlich naheliegend, auch was Rotes anzuziehen für Lady in Red. Aber rotes Sofa, haben wir gedacht, das toppt alles. Da brauche ich jetzt hier nichts.
Thank you very much.
Kein Rot anziehen. Aber was ist die Geschichte von dem Song Lady in Red?
Lady in Red?
Ja.
Wow. It's actually very simple.
Ganz einfache Geschichte eigentlich. Als ich das aufgenommen habe mit der Band, sind wir auf den Fußballstadien aufgetreten damals. Ich war ein ziemlicher Rocker. Ich hatte neben der Bühne immer ein bisschen Sauerstoff bereitgehalten. Und anlässlich der Geburt meiner Tochter Rosanna habe ich einen Song geschrieben. Habe ich mir die Liste angeschaut und dann gesagt, nee, ich brauche noch einen anderen ruhigen Song. Und da habe ich so ein bisschen rumgespielt und gefummelt am Klavier. Und dann kam das Wort Never. Was heißt Never, habe ich darüber nachgedacht. Und das hat bei mir ganz viel getriggert, weil vieles aus der Vorstellung kommt, wie Filme. Und dann habe ich diesen Film, wie er sich abspulte. Ein Mann, der auf eine Party geht mit seiner Frau, die haben sich geärgert, weil sie zu lange an sich herumgemacht hat. Und dann guckt er nach einer halben Stunde quer durch den Raum und die ist umgeben von Männern und strahlt und sieht so irrsinnig gut aus. Wie viele Männer können dir sagen, was ihre Frau beim letzten Ausgehen anhatte? Das vergessen die Leute. Männer sind da nicht gut, Frauen wissen das ganz genau. Also, hat sie gesagt, sorry, ich habe ein bisschen zu viel gearbeitet, sollte mehr Zeit mit dir verbringen und deswegen wurde das dann so romantisch.
Und sie hat ein rotes Kleid getragen, Lady in Red. As simple as...
Wore a red dress, ja.
Ganz richtig.
Spannende Geschichte, aber Sie haben auch eine sehr spannende, eindrucksvolle Familiengeschichte. Unter den Ahnen der De Burghs sind Ritter und Herrscher. Und Andreas Moll verfolgt bald den spannenden Stammbaum bis ins frühe Mittelalter.
Die Geschichte beginnt mit William the Conqueror. Im Jahr 1066 erobern die Normannen unter seiner Führung England. Er hat einen Halbbruder, der auch zur Familie de Burgo zählen soll. Die de Burgos sind Verwandte des fränkischen Königs Pippin und wurden laut einer Quelle schon von Karl dem Großen mit Schutzherrschaften und Burgen gewürdigt, daher wohl der Name de Burgo. Sie unterstützen Wilhelm den Eroberer. Der Enkel seines Halbbruders heißt William Fitz-Adelm de Burgo und ist im späten 12. Jahrhundert beteiligt an der anglo-normannischen Invasion von Irland. William Fitz-Adelm de Burgo bringt das südirische Tipperary unter normannische Herrschaft, bekommt dort und im benachbarten Connaught große Besitztümer, wird königlicher Statthalter in Wexford. Sohn Richard de Burgo baut Burgen in Galway und Lochrea und sehr wahrscheinlich auch Bargy Castle, den Familiensitz der de Burghs in Wexford. Irland ist voller Burgen wie dieser. Die Familie de Burgo hat damals in Irland mehr Land als jede andere normannische Sippe. Bis heute sind die Namensvariationen de Burgo, de Burgh, Bög und Borg die häufigsten irischen Nachnamen normannischen Ursprungs. Doch nicht nur in Irland sind die de Burghs sehr präsent, auch auf den britischen Inseln. In Schottland heiratet Elizabeth de Burgo Robert the Bruce und wird schottische Königin. In England tut sich Hubert de Burgh hervor, als königlicher Berater, Justiziar und Vormund des noch jugendlichen Königs Heinrich III. Und auch als Militär- und Burgenbauer. Er wird sogar von William Shakespeare literarisch verewigt. Die de Burghs sind Abgeordnete des Unterhauses und hochrangige Kirchenmänner. Ab Mitte des 14. Jahrhunderts verleibt sich der englische Hof unter Edward III. Weitere irische Territorien ein. 1396 unterwerfen sich irische Anführer König Richard II. Und der englischen Herrschaft. Dafür bekommen sie Anerkennung und die Ritterwürde. Lange Zeit bekriegen sich englische Kolonialisten und irische Nationalisten. Ein Meuchelmord an einem de Burgh drängt deren Einfluss in Irland zurück. Ihr Name verliert sich, geht auf in denen ihrer Landsleute Burgh und Bourke. Erst im 18. Jahrhundert entsteht das Recht, einen Nachnamen aus alter Zeit wieder annehmen zu dürfen. Das tat der Ururgroßvater von Chris de Burgh. Der Name de Burgh geht um die Welt. Einer wird in Spanien zum Marquis unter König Philipp II. Und ein anderer ist Adeliger in Frankreich und Kommandeur in Napoleons Armee. Ein ranghoher Militär ist auch General Sir Eric de Burgh, Chris de Burghs Großvater. Er dient im Burenkrieg, im Ersten Weltkrieg und als Chef des Generalstabs in Indien. Chris de Burgh kommt in Argentinien zur Welt, wo die Familie seit 1850 siedelt. Sein Vater Charles kämpft im Zweiten Weltkrieg mit der Royal Navy gegen die Japaner. Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrt die Familie nach Irland zurück. Chris ist 11, als er Bargy Castle zum ersten Mal sieht, den Stammsitz der de Burghs.
Wow, und jetzt fragen wir das alles nochmal ab. Aber eindrucksvoll, wussten Sie das alles so? Oder haben wir es besser recherchiert, als Sie es in Erinnerung haben?
That was a very impressive trip.
I mean, was für ein Beitrag, was für eine Research. Beeindruckend. Da hätte ich gerne eine Aufnahme. Schickt mir das bitte. Aber nicht in deutschen Text. Egal, aber stimmt alles. Aber das ist an meiner Nase, an meiner normannischen Nase sieht man das. Ne? Gar keine Frage.
Bedeutet Ihnen das etwas oder bedeutet Ihnen das viel, dass Sie von so einer Familie kommen? Ist es etwas, was man auch spürt, selbst?
No. Apart from the blue blood.
Ja. Abgesehen von dem blauen Blut natürlich. Nein, das macht dich nicht anders. Es ist nur eine total interessante Geschichte. Wenn du das aus deiner Familiengeschichte erzählst, jeder hat eine. Aber die Ursprünge auch der menschlichen, des Menschen auf der Erde, auch das ist interessant. Und hier stimmt es alles. Und Hubert de Burgh, der hier erwähnt wird, es spielt auch eine Rolle in Robin Hood. Und bei King John, bei Shakespeare. Er war der wichtigste Minister, die rechte Hand des Königs, Richard III. Und König John, und der gehört in diese Story von Robin Hood auch sehr hinein.
Robin Hood kennen wir natürlich hierzulande. Wir kennen auch den fiesen Sheriff von Nottingham. Wenn Sie damals gelebt hätten, auf welcher Seite hätten Sie gekämpft?
Well, what happened was, I've been going to a lovely town.
Naja, ich war mal hier in Fulda, sehr schöne Stadt in Hessen. Und vor 5 Jahren hat jemand gesagt, du scheinst an einem Musical zu arbeiten mit Dennis Martin, meinem Komponisten. Peter Scholz, der die Firma leitet. Und ich dachte, das wäre ganz einfach, ist es aber nicht. In einem Musical ist es nämlich so, die Leute reden und dann fangen sie plötzlich an zu singen. Und wenn sie nicht mehr singen, dann reden sie noch ein bisschen mehr. Aber das war für mich eine tolle Erfahrung. Das läuft jetzt in Berlin, Frankfurt, Linz, Zürich, wo noch, in Fulda. Hunderttausende Menschen haben das schon gesehen. Wir kommen nächstes Jahr nochmal wieder nach Deutschland, vielleicht auch nach China. War super, die Erfahrung.
Das ist auch ein ganz tolles Musical und wir zeigen mal einen Ausschnitt. Dann hört man auch, wenn man es weiß, umso mehr, dass Sie die Musik gemacht haben. Aber es sind auch wirklich fantastische Darsteller. Toll! It's never too late. Das ist ja im Grunde eine Message, ein Versprechen. Es ist nie zu spät. Das bedeutet, man kann auch noch was anfangen. Auch Sie können noch was anfangen. Oder was wollen Sie damit sagen?
Whatever it is that you can go for, if you have a dream.
Völlig egal. Wenn du einen Traum hast, eine Liste von Dingen, die du noch mal machen willst, es ist nie zu spät. Sind Sie schon mal im Fallschirm abgesprungen aus dem Flugzeug? Ich habe das einmal zu einem gesagt, hast du schon mal gemacht? Da hat er gesagt, natürlich. Also es ist nie zu spät, seine
Träume zu
verwirklichen.
Haben Sie denn noch einen Wunsch offen? Oder einen Traum?
All my dreams have come true.
Meine Träume sind doch alle wahr geworden. Eine wunderschöne Familie, sehr wunderbare Enkelkinder. Manchmal war es nicht einfach, ist aber eine lange Geschichte. Ich fühle mich so glücklich, dass so viele meiner Träume wahr geworden sind. Nein, ich habe nichts mehr. Ich möchte gerne gesund bleiben, so lange wie möglich, keine Frage. Auch weiter singen, dass die Leute mich hören können und so oft wie möglich nach Deutschland kommen.
Wir freuen uns immer, wenn Sie kommen. Wir haben gerade Ihre tollen Frauen gesehen. Ihre Frau, mit der Sie ja auch schon 50 Jahre verheiratet sind, Ihre Tochter, die sowohl Miss Irland als auch Miss World geworden ist, Rosanne. Und jetzt Mutter von Kindern ist, Sie haben es gesagt, der stolze Großvater. Die Enkel sagen, glaube ich, immer Bam Bam zu Ihnen.
Yes, little Sophia couldn't say Grandpa.
Ja, Sophia konnte Grandpa nicht sagen, als sie zwei war. Da wurde ich Bam Bam. Ich liebe das natürlich. Und wir haben auch einen Bam Bam Song. Die drei Kleinen singen den mit mir. Denn in der Zeit von Covid konnte ich 829 Tage nicht auftreten, gesetzlich verboten. Andere durften ich nicht in meine Branche. Meine einzige Zuhörerschaft waren die Babys. Und wenn ich dann vor denen stand, naja, war ganz witzig.
Haben Sie früher, weil Sie gerade sagen, Audience sind Ihre Enkel, Ihre Kinder, konnten die Ihre Musik noch hören? Haben Sie auch zu Hause Ihre Musik aufgelegt oder haben Sie immer für sich Kopfhörer komponiert, geschrieben und dann nur präsentiert, wenn es fertig war? Oder wurde den ganzen Tag Ihre Musik erarbeitet im Haus?
They probably heard some of the things at the beginning stage.
Also einiges haben Sie wohl auch in den Anfangsstadien gehört. Aber meine Tochter hat mich dann manchmal im Fernsehen gezeigt, Ferryman und so weiter. Und hat gesagt, guck mal, das ist Bam Bam. Da hat die Kleine das auch gesehen. Unglaublich süß. Enkelkinder geben dir das Gefühl, dass die genetische Struktur eine Generation weitergerückt ist. Das finde ich ganz toll. Darling Rosie hier. Wunderbare Sache zu wissen, dass die DNA weitergegeben wird an eine andere Generation. Denn der einzige Grund, aus dem wir hier sind, ist, dass wir uns fortpflanzen sollen, Kinder haben. Das gilt eigentlich wirklich für jedes Lebewesen. Das ist der Sinn der Existenz.
Ja, man spürt, wie Sie auch über Ihre Familie reden, dass Familien ganz großen Stellenwert in Ihrem Leben hat, viel größer wahrscheinlich als die Musik. Ja. Und dass Ihnen das eine Menge Kraft und Halt gibt, zu wissen, in dieser Familie zu sein.
Well, I think it's the same for everybody, you know.
Ich glaube, das ist für alle so, für fast alle Menschen, sagen wir mal. Die Familie sind die Stütze. Ich musste so oft weg von zu Hause. Und zu wissen, du kommst hier wieder her, wieder zu den Geliebten.
Christa Berg, vielen, vielen Dank und viel Glück jetzt bei der Tour, die wie gesagt Mitte Oktober startet. Im November sind Sie bei uns im Norden, Album ist auf dem Markt und Sie kommen wieder. Und von daher werden wir uns auch hier hoffentlich wieder sehen. Ich würde sagen, zum 80. spätestens.
I would be delighted.
Ich auch. Dankeschön.
Thank you very much for everybody been watching and I've really enjoyed this program. It's fantastic.
Me too. Vielen Dank. Und wie gesagt, dritte Mal hier erst bei Bettina, dann bei Hinak, jetzt bei mir. Ich bin jetzt auch glücklich. Alle guten Dinge sind drei. Morgen sehen wir uns mit der wunderbaren Lisa Ortgies, ganz tolle Kollegin, Journalistin, Autorin, Moderatorin von Frau TV. Wäre schön, wenn Sie dabei sind. Morgen hier bei das. Und es geht jetzt weiter mit Ihrem Landesprogramm. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Samstagabend. Tschüss.